Obwohl die chinesische Regierung den Zugang zu Rohstoffen und Vorprodukten in jüngster Zeit immer wieder als politisches Druckmittel einsetzt und deren Export limitiert, setzen viele Unternehmen weiterhin auf Zulieferungen aus China. Im vergangenen Jahr lag der Wert der importierten Waren bei 171 Milliarden Euro. Das waren 8,8 Prozentpunkte mehr als im Jahr 2024. In einer Studie haben sich daher IFM-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler angesehen, wie die mittelständischen Unternehmen mit den geopolitischen Risiken im Handel mit China umgehen. Eine von ihnen, Herr Dr. Rieger-Fels, begrüßen wir heute hier im Studio. Herzlich willkommen.
Hallo.
Herr Dr. Rieger-Fels, sehen die mittelständischen Unternehmerinnen und Unternehmer einfach nicht die Gefahren, die mit dem Außenhandel zu China verbunden sind? Suchen Sie überhaupt nach Alternativen in beispielsweise in Asien?
Also unsere Studien legen nahe, dass den Unternehmen oder dass die Unternehmen, bei denen es Abhängigkeiten gibt, sich diese Abhängigkeiten durchaus bewusst sind und auch der Risiken, die damit verbunden sind. Also suchen sie auch aktiv nach Wegen, diese Risiken zu reduzieren. Und da ist natürlich die Diversifizierung der Lieferantenbasis eine Möglichkeit, dass man in Asien oder auch globaler nach neuen Lieferanten sucht. Und viele Unternehmen im Mittelstand tun das auch, befassen sich mit dieser Möglichkeit. Jetzt muss man aber auch berücksichtigen, dass der Aufbau neuer Lieferbeziehungen ein langwieriger Prozess ist und mit eigenen Risiken verbunden ist. Denn es gilt ja nicht nur, einen neuen Lieferanten überhaupt erstmal zu finden, sondern man muss ihn auch kennenlernen. Stimmt der Preis? Stimmt die Qualität? Ist dieser Lieferant verlässlich? Und das, gerade dieser letzte Punkt ist für viele im Mittelstand ein sehr wichtiger Punkt. Entsprechend unterhalten sie typischerweise sehr langlebige Geschäftsbeziehungen zu ihren Zulieferern, auch zu denen, die in China sitzen. Und diese Beziehungen sind oft eben über Verlässlichkeit und Vertrauen definiert. Und wenn man das weiß, dann ist nicht überraschend, dass der Mittelstand eine gewisse Zurückhaltung zeigt, die bestehenden Beziehungen aufzugeben oder auch nur einzuschränken. Und warum es eben so lange dauert, neue Beziehungen herzustellen, zum Beispiel im Zuge einer China-Plus-One-Strategie.
Gibt es denn noch weitere Hemmnisse, die dem De-Risking im Wege stehen?
Es gibt einige Hemmnisse. Zunächst muss man festhalten, dass praktisch alle Maßnahmen, die ein Mittelständler wählen kann, um sich unabhängiger zu machen, mit Kostensteigerungen verbunden sind. Es hat ja durchaus Gründe, warum man bisher so stark auf China gesetzt hat, beziehungsweise auch weiterhin setzt. Und wenn man diese Kostensteigerung berücksichtigt, stellt sich direkt die Frage, wie geht man mit diesen Kostensteigerungen um? Sind die Kunden interessiert an einem De-Risking oder sind sie sehr an einem De-Risking interessiert, dass sie bereit sind, diese Kostensteigerung mitzutragen? Oder muss der Mittelständler das eben dann allein tun? Wenn eben das Interesse in der Kundschaft nicht ganz so hoch ist, dann würde eben ein De-Risking für das konkrete Unternehmen Wettbewerbsnachteile mit sich bringen. Es gibt aber nicht nur ökonomische, es gibt auch regulatorische Hürden für ein De-Risking. Ich nenne mal zwei Beispiele. Wenn man als Unternehmen sein Produkt umgestalten möchte, indem man ein neues Material verwendet und nicht mehr ein Material, was zum Beispiel vorrangig aus China kommt, dann müssen diese Produkte neu gestaltet werden. Aber weil sie eben neu gestaltet werden, müssen sie teilweise neu zugelassen, neu geprüft werden. Und das wiederum bindet sehr viel Zeit, es bindet Ressourcen in Unternehmen und ist mit viel bürokratischem Aufwand verbunden. Ein weiteres Beispiel, das insbesondere kleinere Unternehmen betrifft, ist die Schwierigkeit oder die regulatorischen Hürden, insbesondere im Bereich der Diversifizierung. Gerade kleinere Unternehmen haben nicht selten Schwierigkeiten, überhaupt Zulieferer zu finden, weil sie eben sehr viel kleinere Abnahmemengen benötigen als größere Unternehmen. Und wenn man jetzt im Zuge einer Diversifizierung diese Abnahmemenge auch noch auf mehrere Zulieferer aufsplittet, werden sie noch kleiner. Das heißt, man wird als Kunde noch unattraktiver. Und kommt jetzt noch der Fakt hinzu, dass sehr häufig eine ganze Reihe an Dokumentationspflichten oder Berichtspflichten über die Lieferkette von diesen KMU abverlangt wird und dementsprechend auch von den Zulieferern dieser KMU abverlangt wird, dann winken ganz viele potenzielle Zulieferer einfach ab. Der Aufwand, dieses KMU zu beliefern für diese kleine Auftragsmenge, lohnt sich nicht, diesen bürokratischen Aufwand zu betreiben. Also fungieren gerade diese Dokumentations- und Berichtspflichten zur Lieferkette als hohe Hürde für KMU, sich über eine Diversifizierung unabhängiger zu machen.
Das heißt, Sie würden also sagen, eine Diversifizierung politisch zu erzwingen, wie es gerade die EU überlegt, im Hinblick auf die Großunternehmen, ist eigentlich gar nicht sinnvoll.
Es ist sicherlich nicht sinnvoll, denn, wie Sie gerade sagten, auch wenn formal nur die Großunternehmen ins Auge gefasst werden für eine erzwungene Diversifizierung, wird es letztlich auch die KMU in deren Lieferkette betreffen. Und wie wir gerade gesagt haben, gerade für KMU kann eben eine Diversifizierung ein sehr schwieriger Weg des De-Risking sein. Es gibt andere Möglichkeiten, die für KMU vielleicht geeigneter sind. Es gibt noch einen zweiten Aspekt, denn wenn man eben Unternehmen, groß oder klein, dazu zwingt, sich zu diversifizieren, ignoriert man letztlich die Gründe, warum sich diese Unternehmen bisher gegen eine Diversifizierung entschieden haben. Denn gerade wenn die Unternehmen sich ihrer Abhängigkeit bewusst sind, dieser Risiken bewusst sind und sich trotzdem dafür entscheiden, an den bestehenden Lieferbeziehungen festzuhalten, werden sie das aus sehr triftigen wirtschaftlichen Gründen tun. Erzwingt man jetzt trotzdem eine Diversifizierung, zwingt man eben auch diese Wettbewerbsnachteile den Unternehmen auf und reduziert ihre Wettbewerbsfähigkeit.
Was ist dann aus Ihrer Sicht oder was wären aus Ihrer Sicht politische Maßnahmen, die eben gerade im Hinblick auf die mittelständischen Unternehmen sinnvoll sind?
Zunächst sollte man sich vergegenwärtigen, dass es einfach sehr, sehr große Unterschiede zwischen den Unternehmen gibt, unter welchen Voraussetzungen sich ein De-Risking lohnt und welchen Weg im De-Risking man denn einschlagen sollte. Es gibt ja eben nicht nur die Möglichkeit zu diversifizieren, das ist eine Möglichkeit, aber man kann eben Materialsubstitution betreiben, das heißt, man kann Materialien einsetzen, die weniger stark aus China kommen, oder man kann versuchen, verstärkt recycelte Materialien einzusetzen. Gegeben diese verschiedenen Möglichkeiten sollte die Politik eher Freiräume belassen oder vielleicht sogar noch erweitern. Das heißt, anstatt jetzt einen konkreten Weg wie Diversifizierung vorzugeben, sollte man es dem Mittelstand selbst überlassen, innovativ zu werden und zu schauen, was ist für mich der individuell beste Weg, meine Abhängigkeit zu reduzieren. Dabei muss die Politik sicherlich nicht die Hände in den Schoß legen, sondern sie kann den Mittelstand aktiv unterstützen, indem man diese bestehenden Möglichkeiten erweitert und attraktiver macht. Das kann sie eben damit tun, indem sie weiter Handelsbeschränkungen senkt oder reduziert über neue Handelsabkommen oder indem sie eben diese regulatorischen Hemmnisse für ein De-Risking angeht.
Vielen herzlichen Dank für das interessante Gespräch, Herr Dr. Riegerfels. Dankeschön. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Studie Abhängigkeit des Mittelstands von Zulieferern aus China können Sie wieder kostenfrei auf unserer Internetseite des IFM unter www.ifm-bund.org unter den Publikationen herunterladen. Vielen Dank wieder für Ihr Interesse an der Forschung des Instituts für Mittelstandsforschung und bis bald.